Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Dienstag, den 12. April, zusammengestellt von Radio Dreieckland in Freiburg. Durch die Sendung führt Andreas Reimann. Italien will 23.000 tunesischen Flüchtlingen befristete EU-Visa erteilen. Dazu gleich mehr im Interview im ersten Beitrag. Das Wort des Jahres 1989 war Reisefreiheit. Gut passen würde es aber auch in unsere Tage. Ein Kommentar an zweiter Stelle zur Innenministerkonferenz der Europäischen Union in Luxemburg. Eine neue Form des Befreiungskolonialismus sieht der Friedensforscher Werner Ruf in den Interventionen in Libyen und der Elfenbeinküste. Näheres dazu im Interview mit ihm an dritter Stelle. 20 Jahre nach Ende der Sowjetunion muss die Ukraine die Folgen des Supergaus von Tschernobyl ausbaden. Ein Gespräch mit einem Greenpeace-Aktivisten, der die Sperrzone um Tschernobyl besucht hat. Italien hat angekündigt, etwa 23.000 tunesischen Flüchtlingen befristete Visa zu erteilen, die es ihnen erlauben würde, in andere europäische Staaten zu reisen. Vor allem Deutschland und Frankreich reagierten sehr verärgert auf diese Ankündigung und drohten mit verstärkten Grenzkontrollen. Wie diese Ankündigung Italiens zu bewerten ist, erzählt nun Judith Gleitze von dem italienischen Sitz der Menschenrechtsorganisation Borderline Europe, Philipp Eckstein von Radio Dreieckland.
Die italienische Regierung hat angekündigt, etwa 23.000 tunesischen Flüchtlingen befristete Aufenthaltsgenehmigungen zukommen zu lassen. Solcherlei Neuigkeiten hat man ja selten aus Italien gehört. Eine so flüchtlingsfreundliche Politik, wie ist das denn zu bewerten?
Ja, es klingt erstmal flüchtlingsfreundlich, aber ich würde sagen, das ist reiner Eigennutz. Ganz deutlich zeigt sich das ja, dass erst Verhandlungen mit Tunesien geführt worden sind, um diese Tunesier auch zurückschieben zu können. Das hat Tunesien nicht zugelassen und dementsprechend hat man jetzt nach langen Verhandlungen diesen Weg gefunden. Wenn die Leute eine Aufenthaltserlaubnis bekommen mit Schengen-Visum, heißt das, dass sie ausreisen können. Da die meisten tunesischen Flüchtlinge in andere Länder wollen, meistens Frankreich, wird Italien sie somit los. Das heißt, das ist wirklich eine sehr eigennützige Auslegung der Sache.
So wurde das ja auch in anderen Staaten aufgefasst. Es hagelte heftigste Kritik von anderen EU-Mitgliedstaaten, allen voran Deutschlands und Frankreichs, die jetzt auch angedroht haben, das Schengener Abkommen außer Kraft zu setzen und gesagt haben, sie werden keine dieser Flüchtlinge in ihr Land lassen. Bei Frankreich wurde noch gesagt, wenn sie genug Geld dabei haben, dann dürften sie vielleicht rein. Wie wird das in Italien aufgenommen?
Wie es in Italien aufgenommen wird, insgesamt kann ich nicht sagen. Wir müssen jetzt abwarten. Italien besteht natürlich auf diesem Erlass, den sie da rausgegeben haben. Und sie haben letztendlich auch recht, warum das nicht so machen. Ich wollte damit vorher nur sagen, dass es natürlich eine eigennützige Handlung ist. Andererseits kommt es den Tunesiern zugute, denn die möchten woanders hin. Und die Italien verlassen möchten, sollten das auch tun können. Weil die möchten zu ihren Verwandten, die möchten zu ihren Freunden. Gerade Tunesier haben ja sehr viele Verwandte in Frankreich. Und es ist nur rechtens, wenn sie da hin können.
Sowohl der deutsche Innenminister als auch Minister in Frankreich haben gesagt, es würde sich bei diesen Flüchtlingsströmen um ein rein italienisches Problem handeln, was auch die Italiener gefälligst selbst lösen sollten. Handelt es sich hierbei um ein europäisches oder tatsächlich nur um ein italienisches Problem?
Also ich würde immer sagen, dass Fluchtbewegungen, die nach Europa gehen, ein europäisches Problem sind. Geografisch gesehen ist Italien nun mal am nächsten dran von Tunesien. Also trifft es Italien. Manchmal war es, Flüchtlinge aus dem Osten kamen als erstes in Polen an. Wenn das danach geht, dass es immer das Land, was geografisch gerade für die Fluchtroute günstig liegt, sich darum kümmern muss, ist das einfach nicht gerecht. Deswegen sind wir ja auch dafür, diese Dublin-II-Verordnung auszuhebeln, die eben besagt, dass das Erstland auch das Asylland ist, dass man im Erstland bleiben muss. Das ist einfach nicht korrekt, weil somit könnte sich Deutschland, wo natürlich die Leute praktisch vom Himmel fallen müssen, immer aus der Affäre ziehen. Und das ist nicht richtig.
Auf der heutigen Innenministerkonferenz, der Konferenz der Innenminister aller EU-Mitgliedstaaten, wurde jetzt diesbezüglich nichts festgelegt. Es wurde allerdings beschlossen, dass man den Frontex-Einsatz in Italien verstärken wird und die Europäische Kommission beauftragen wird, mit Tunesien über ein Rückübernahmeabkommen von Flüchtlingen zu verhandeln. Ist das denn der richtige Ansatz, um die aktuelle Situation zu meistern?
Unseres Erachtens nicht. Es ist auch längst ein Abkommen unterzeichnet worden zwischen Italien und Tunesien. Das besagt, alle, die ab 0 Uhr vom 6.4. an Italien erreichen, alle tunesischen Flüchtlinge werden zurückgeschoben. Es hat heute schon eine Rückschiebung von Lampedusa stattgefunden. Heute Nachmittag wird die zweite erwartet und es wird jetzt so weitergehen. Das ist nicht der richtige Weg, denn Tunesien ist ein Land im Umbruch, was im Moment alle seine Kräfte bündeln muss, um den demokratischen Prozess voranzutreiben. Das ist absolut kontraproduktiv, die Menschen in die Arbeitslosigkeit zurückzuschicken. Tunesien hat derzeit im Mittelmeerraum die höchste Arbeitslosenquote und zudem noch die Flüchtlinge, die über die libysche Grenze kommen, zu handeln. Das ist der absolut falsche Weg.
Das heißt, nur um noch mal kurz nachzufragen, aktuell alle Flüchtlinge, die jetzt aktuell seit dem 6.4. in Italien ankommen aus Tunesien, werden ohnehin umgehend wieder abgeschoben.
Das ist laut dem neuen Erlass das Ziel, ja.
Was fordert denn Borderline Europe abschließend jetzt auch bei der konkreten Situation?
Der Weg, den Menschen tatsächlich einen zeitweiligen Aufenthalt zu geben, der gegebenenfalls in eine Arbeitserlaubnis, also einen Aufenthalt aufgrund von Arbeitszwecken oder aus Familienzusammenführungsgründen, münden kann nach den 6 Monaten. Das ist der richtige Weg. Auch wenn Italien das aus eigennützigen Gründen macht, es ist der richtige Weg, diesen Menschen eine Zukunft hier zu ermöglichen. Denn, wie gesagt, nochmal wiederholt, Tunesien ist ein Land, wo alle groß aufgeschrien haben, demokratischer Umbruch, super, aber beteiligt sein wollen wir daran nicht. Das heißt, die EU muss genauso, wenn sie die Demokratie fordert, auch die Demokratie unterstützen und damit diese Leute aufnehmen.
Erscheint Ihnen die Politik der EU, aber auch Deutschlands, die jetzt ganz klar gesagt haben, das hier ist ein rein italienisches Problem, in dem Zusammenhang als zynisch?
Ja, ganz kurz gesagt, ja, das scheint mir sehr zynisch.
Judith Gleitze von dem italienischen Sitz der Menschenrechtsorganisation Borderline Europe im Interview mit Philipp Eckstein von Radio Dreieckland. Weitere Infos findet man unter http://www.borderline-europe.de. Zur aktuellen Flüchtlings- und Migrationspolitik der Europäischen Union nun ein Kommentar von Falk Schlegel von Radio Loro aus Rostock. Zu Beginn erinnert er noch einmal an Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. Auch wegen dieses 13. Artikels der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte können die meisten Ostdeutschen davon erzählen, wie das Menschenrecht auf Reisefreiheit in der DDR mit Füßen getreten wurde. Der Mauerfall war ein demokratischer Aufbruch, der die Welt veränderte. Viele erlebten ihn als ein überwältigendes politisches und individuelles Freiheitserlebnis. Das Wort des Jahres 1989 war Reisefreiheit. Ganz ähnlich und doch komplett anders das Jahr 2011. Ein epochaler politischer Wandel vollzieht sich in den Diktaturen Nordafrikas. Die Menschen kämpfen mit ihrem Leben um die für Europäer so alltäglich gewordenen demokratischen Partizipationsmöglichkeiten und Freiheitsrechte. Tunesien war das erste Land, das den Übergangsprozess eingeleitet hat. Es steht nach Auffassung der EU-Kommission an der Spitze der Freiheits- und Demokratiebewegung in der arabischen Welt. Europa steht an eurer Seite, posaunt Kommissionspräsident Barroso, und dass es eine historische Aufgabe sei, die notwendigen Reformen zu unterstützen. Doch das Bild, das die Europäische Union und insbesondere konservative Politiker in Deutschland abliefern, ist nur als menschenverachtendes Trauerspiel zu bezeichnen. Denn wer von Demokratie spricht, darf auch von Reisefreiheit nicht schweigen. Um genau zu sein, Demokratie und nachbarschaftliche Integration heißt zuallererst auch die Gewährleistung von Reisefreiheit. Doch diese wird mit allen erdenklichen Mitteln eingeschränkt und die italienische Insel Lampedusa wird zum Symbol der europäischen Schande. Die EU versagt in ihrem Umgang mit Migrantinnen auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen, weil sie sie als Feinde des Wohlstands betrachtet und ihnen Menschlichkeit weitgehend verweigert. Dabei wäre es so einfach und vor allem glaubwürdig, wenn die EU den Tunesiern Reiseerleichterungen und die Visafreiheit anbieten würde, um sich umschauen und voneinander lernen zu können, anstatt sie auszugrenzen. Außerdem hat das kleine Tunesien inzwischen 250.000 Flüchtlinge aus Libyen aufgenommen. Die humanitären Verhältnisse vor Ort in Wüstenzeltlagern sind aber katastrophal. Beispielsweise gehen die Temperaturen dort schon in 6 Wochen auf über 45 Grad Celsius hoch. Dabei wäre es so einfach und glaubwürdig, die innereuropäische Solidarität und auch die internationalen Menschenrechtsverpflichtungen ernst zu nehmen. Europa verfügt über rechtliche Instrumentarien, um nach dem Prinzip der doppelten Freiwilligkeit der Schutzsuchende und der jeweilige Aufnahmestaat stimmen zu, eine unkomplizierte und solidarische Aufnahme zu gewährleisten. Ein europäisches Aufnahme- und Verteilungssystem ist schon seit langem angebracht, scheitert aber immer wieder an striktem Unwillen von politischen Entscheidungsträgern. Bei den in Tunesien gestrandeten Menschen handelt es sich zu einem großen Teil um aus Libyen geflohene Transitflüchtlinge, die aus den Krisenländern Afrikas wie Eritrea, Somalia und Sudan stammen, nun um ihr Überleben kämpfen und definitiv asylberechtigt wären. Viele von ihnen stecken auch immer noch in Libyen fest. Die Bundesregierung könnte ein über alle Grenzen hinweg deutliches Signal an die internationale Gemeinschaft senden und die großzügige Aufnahme eines Teils dieser Flüchtlinge zusichern. Natürlich in kooperativer Zusammenarbeit der EU-Mitgliedsländer. Genau die Nichtaufnahme von Flüchtlingen und die restriktive Beschränkung der Reise- und Bewegungsfreiheit sind fatale Signale für Demokratie und Menschenrechte. Doch das scheint selbst unter der Prämisse einer angeblich wertegeleiteten deutschen Politik nicht erkannt zu werden, die eben für Demokratie und Menschenrechte eintreten will. Das Wort des Jahres 2011 könnte vielleicht wieder Reisefreiheit heißen. Aber davon scheinen heute die angeblichen Vorreiter demokratischer Prinzipien und die Verantwortungsträger für humanitäre Hilfe in der Bundespolitik weiter entfernt zu sein als je zuvor.
Anlässlich der EU-Innenministerkonferenz in Luxemburg war das Falk Schlegel von Radio Loro aus Rostock mit seinem Kommentar zur aktuellen Debatte um die Migrations- und Flüchtlingspolitik der EU. Responsibility to protect, zu Deutsch Verantwortung zu schützen. Mit dieser hehren Formel greifen von der UN mandatierte Truppen gerade in die Konflikte in Libyen und der Elfenbeinküste ein. Radio Korax in Halle sprach mit Professor Dr. Werner Ruf, Friedens- und Konfliktforscher. Er hat sich spezialisiert auf Nord- und Schwarzafrika und kritisiert die derzeitigen Interventionen als eine neue Form des Befreiungskolonialismus.
Seit etwa 10 Jahren Bürgerkrieg. Der UN-Sicherheitsrat hat sich damit fast 10 Jahre lang beschäftigt, hat gleich nach der Libyen-Resolution mit der Resolution 1975 auch dort den Einsatz aller notwendigen Maßnahmen erlaubt, um dem rechtmäßigen Präsidentschaftskandidaten, dem Wahlsieger, die Machtübernahme zu ermöglichen. Nun ist der Konflikt in dem Land ein Konflikt um Boden, um Staatsangehörigkeit. Der Norden war dort immer benachteiligt. Der Süden ist der reiche Teil des Landes. Der Präsident des Südens, Gbagbo, ist zweifelsohne ein Verbrecher, der dem Westen aus dem Ruder gelaufen ist. Der Wahlsieger, der Wahlsieg ist umstritten, weil das also auch seitens des Obersten Gerichts von der Elfenbeinküste eben doch kein Wahlsieg war, wie auch immer diese Wahlen ausgegangen sind. Hier hat der Westen, sprich ganz konkret Frankreich, das ja auch die treibende Kraft in Libyen war, die Gelegenheit ergriffen, um ihren Kandidaten als Präsidenten nun auch militärisch durchzusetzen. Das löst aber die Konflikte im Lande nicht. Selbst wenn Ouattara die Mehrheit gehabt haben sollte, wie der größte Teil des Westens es behauptet oder annimmt, dann ist damit keine Konfliktlösung da. Und wir sehen in der Machtübernahme, die Ouattara jetzt militärisch vorantreibt, dass es dabei auch zu fürchterlichen Massakern an der Bevölkerung, an der Zivilbevölkerung der Gegenseite gekommen ist.
Okay, soweit zum Krieg. Nun wollen wir uns aber heute eher mit dem Frieden beschäftigen. Fangen wir doch mal mit Libyen an. Wie stehen denn da die Chancen, dass aus diesem Konflikt in absehbarer Zeit wieder ein Frieden wird und wovon hängt es ab?
Einen Frieden sehe ich so schnell noch gar nicht. Es hängt davon ab, ob Gaddafi einlenkt, ob Gaddafi flüchtet oder irgendwohin ins Exil geht. Angebote dazu gibt es anscheinend. Aber das Problem ist, dass Libyen eine Stammesgesellschaft ist, in der Konflikte eigentlich ganz anders geregelt werden. Und wenn nun mit Hilfe von Militärs und von außen eine Seite dazu gebracht wird, die Macht zu übernehmen, dann wird das wahrscheinlich auf der anderen Seite der Stämme zu großem Widerstand führen. Das heißt, der Bürgerkrieg ist damit erst recht angefacht und noch gar nicht beendet. Die Kehrseite der Geschichte könnte sein, dass das Land in zwei Teile gespalten wird und wir in absehbarer Zeit vielleicht einen westlibyschen und einen ostlibyschen Staat haben werden. Das könnte für die intervenierenden Mächte den Vorteil haben, dass sie nunmehr den einen Staat gegen den anderen ausspielen können. Beide Gebiete haben große Ölreserven.
Ich merke schon, Sie sind kein großer Freund von internationalen Interventionen. Sie haben beide Szenarien, die Sie glauben, die möglich sind, jetzt gerade dargestellt. Gibt es denn in der Geschichte schon ähnliche Situationen, sodass man daraus vielleicht Parallelen ableiten könnte?
Mit den Interventionen hat eigentlich angefangen mit der Resolution 688 im Frühjahr 1991 in Irak, als der Sicherheitsrat gesagt hat, dass die Fluchtbewegungen im Norden des Irak in Richtung Türkei eine Bedrohung der internationalen Sicherheit und des Weltfriedens sind und dann die Souveränität des Irak eingeschränkt hat. Der nächste Akt war Somalia, der übernächste Akt, den kennen wir alle, der war eindeutig völkerrechtswidrig, als die NATO ohne Mandat des Sicherheitsrats Jugoslawien angegriffen hat. Und mittlerweile kommt das also ja so gehäuft und wird gewissermaßen zum Durchbruch, dass man also schon sagen kann, hier wird das, was als humanitäre Intervention mal gehandelt wurde, inzwischen umgesetzt in Richtung eines Befreiungskolonialismus. Das heißt, die Kolonialmächte, und es ist nicht zufällig, dass in Libyen gerade Großbritannien und Frankreich an der vordersten Front stehen, die alten Kolonialmächte versuchen wieder ihre ordnende Rolle in den afrikanischen Konflikten zu spielen, so wie in Elfenbeinküste von Anfang an auch im Sicherheitsrat alle Resolutionen gefasst worden sind im Sinne Frankreichs. Frankreichs, das in Elfenbeinküste schon seit 10 Jahren militärisch interveniert und die UNO-Truppe, die dort aufgestellt wurde, war immer beauftragt, eng mit der französischen Interventionstruppe zusammenzuarbeiten. Das heißt, das Heft hatten die Franzosen dort schon seit 10 Jahren selbst in der Hand, auch militärisch.
Bleiben wir erst noch mal ein bisschen bei Libyen. Was hätte denn die internationale Gemeinschaft, wenn man die dort militärisch intervenierenden Staaten vielleicht so nennen möchte, anders machen sollen, um eine schnellere Rückkehr zum Frieden zu ermöglichen?
Man hätte eine ganze Menge machen können in Libyen. Man hätte beispielsweise sagen können, wir gehen auf das Vermittlungsangebot von Chavez ein und schauen, ob man mit Gaddafi verhandeln kann. Die Afrikanische Union hat ein Vermittlungsangebot gemacht. Auch das hat man beiseite gestellt. Gaddafi hat einen Waffenstillstand erklärt. Den muss man nicht glauben, aber Gaddafi hat auch gesagt, und das ist in unseren Medien verschwiegen worden, dass er UN-Beobachter einlädt, um den Waffenstillstand zu beobachten. Am 19. April hat dazu Kofi Annan in Paris in einem Interview erklärt, es sei im Augenblick nicht der Zeitpunkt, über solche Dinge zu sprechen. Das sind ganz klar Haltungen, die nicht gerade friedensfördernd sind, wenn man solche Vorschläge auslässt, anstatt sie wenigstens auszuloten, um zu sehen, ob damit eine militärische Intervention vermieden werden kann. Daraus wäre zu schließen, dass die sogenannte internationale Gemeinschaft, im Kern ist das immer die NATO und nicht die Vereinten Nationen, das ist was anderes, dass also diese sich so nennende internationale Gemeinschaft hier ganz andere Ziele verfolgt. Und natürlich spielt in Libyen das Öl eine Rolle.
Ist es denn überhaupt sinnvoll, einen schnellen Frieden anzustreben? Oder sollte man die Spannungen, die sich da gerade entladen, vielleicht sich auch entladen lassen? Wie stabil ist denn überhaupt ein Frieden, wenn man den jetzt erzwingt?
Das ist genau die Frage. Ich glaube nicht, dass diese Militärintervention tatsächlich einen Frieden bringt. Zu Frieden gehört Aussöhnung, gehört Austragen und Aushandeln der Gegensätze, die da sind. Und die sind zweifelsohne da. Das kann man mit Militär nicht erzwingen, schon gar nicht damit, dass man sich quasi auf einer Seite engagiert. Oder um es mal überspitzt zu sagen, was ja im Jugoslawienkrieg dann gesagt wurde, dass die NATO sich zur Luftwaffe der UCK gemacht hat.
Okay, nun lassen wir Libyen mal links liegen und switchen zur Elfenbeinküste. Da sieht die Situation ja eigentlich viel eher danach aus, als wenn der Krieg demnächst beendet sein könnte. Gbagbo sitzt da buchstäblich in seinem Bunker und ist von den Anhängern Ouattaras umzingelt. Ist denn in der Elfenbeinküste deshalb schneller wieder mit Friede, Freude, Eierkuchen zu rechnen?
Mit Sicherheit nicht. Die bestimmt nicht linksverdächtige Frankfurter Allgemeine Zeitung hat also heute geschrieben, dass damit noch längst kein Frieden in Sicht ist. Denn der Konflikt geht um Land, um Landbesitz. Dieser ist gekoppelt an eine Staatsangehörigkeit oder ein Staatsangehörigkeitsgesetz, das höchst problematisch ist, dass Leuten, die seit 3-4 Generationen in dem Lande wohnen, die Staatsangehörigkeit verweigert. Und dieser Konflikt ist A, nicht durch Wahlen zu lösen und B, nicht durch Militärinterventionen für die eine oder andere Seite. Da müssten andere Formen der Aushandlung gefunden werden. Und wenn nun Ouattara mit der Militärmacht der Franzosen in sein Präsidentenamt befördert wird, dann kann er zwar in den Palast von Gbagbo einziehen, aber damit ist im Land kein Frieden hergestellt.
Das heißt, was sind genau Folgen bzw. Vor- und Nachteile von den hier, also von den Eingriffen der UN und Frankreichs?
Die Folgen sind, dass solche Eingriffe offensichtlich inzwischen unter Berufung auf die ominöse von der UN-Generalversammlung noch gar nicht verabschiedet, der sogenannte Responsibility to Protect, also der Verantwortung zu schützen, dass dieses inzwischen instrumentalisiert wird von den großen Mächten, die damit ihre Interessen durchsetzen und dass man also beinahe von einem Befreiungskolonialismus sprechen kann, nämlich einem Kolonialismus, der inzwischen im Gewande des humanitären Schutzes der Bevölkerung daherkommt und nur seine Interessen sichern will, von denen natürlich die alte Kolonialmacht in der Elfenbeinküste eine ganze Menge hat.
Mit dem Friedens- und Konfliktforscher Professor Dr. Werner Ruf sprach Radio Korax in Halle. Vor 20 Jahren löste sich die Sowjetunion auf. Eine Sowjetrepublik nach der anderen sagte sich von der damaligen UdSSR los, so auch die Ukraine. Das bedeutete zwar eine gewisse Souveränität, gleichzeitig aber auch, dass sie sich mit einer schweren Altlast der Sowjetunion herumschlagen musste, die Bewältigung der Katastrophe von Tschernobyl. 5 Jahre zuvor nämlich ereignete sich die größte europäische Atomkatastrophe und war für viele Beobachter mit ein Grund, warum die Sowjetunion wirtschaftlich zugrunde ging. Michael Spahr von Radio Bern in der Schweiz sprach mit Stefan Füglister, Atomexperte für Greenpeace, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Sperrzone bei Tschernobyl bereist hatte.
Vor 25 Jahren, am 26. April 1986, ereignete sich die größte Katastrophe in der zivilen Nutzung der Atomkraft. In der ukrainischen Ortschaft Tschernobyl ereignete sich in einer Kernkraftanlage ein Super-GAU, also der größte anzunehmende Unfall. Explosionen und der darauffolgende Austritt von hochradioaktivem Material verseuchten ein riesiges Gebiet und hatten Auswirkungen in ganz Europa. Hunderttausende von Menschen mussten umgesiedelt werden. Wie viele Menschen direkt oder als späte Folge der Katastrophe starben, ist heute noch nicht klar. Ein Gebiet größer als ein Zehntel der Schweiz ist noch heute eine Sperrzone. Stefan Füglister, der als Atomexperte für Greenpeace arbeitet, reiste in diese Zone.
Ich habe die Zone besucht, kurz nach der Auflösung der Sowjetunion. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, war damals nach der Auflösung der Sowjetunion die bittere Armut, die die ukrainische Bevölkerung eingeholt hatte. Damals verwendete man über 20% des Bruttosozialprodukts zur Behebung der Schäden von Tschernobyl. Heute ist dieses Mittel in etwa auf 10 oder 8% gesunken, also immer noch erheblich.
Zusätzlich können riesige Gebiete nicht mehr für die Landwirtschaft genutzt werden. Es handelt sich um eine Fläche, die etwa 2/3 der landwirtschaftlichen Fläche der Schweiz entspricht. Die junge, unabhängige Republik Ukraine wurde deshalb in ihrer Entwicklung schwer belastet und muss auch 20 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion noch die Konsequenzen der Katastrophe ausbaden, wie der Atomexperte Stefan Füglister ausführt.
Man muss jetzt einen zweiten Sarkophag bauen, weil der erste die Ansprüche nicht mehr erfüllt. Das heißt, er ist nicht mehr sicher. Die Kontamination im Reaktor ist immer noch stark, die Hitze immer noch da. Das heißt, es werden jetzt wiederum etwa 8 Milliarden Franken investiert für diesen neuen Sarkophag, der dann 100 Jahre halten soll.
Dass 5 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl die Sowjetunion auseinanderbrach, wird oft in einen Zusammenhang gebracht. Tschernobyl wurde zu einem Symbol des wirtschaftlichen Niedergangs der UdSSR. Für die betroffene Bevölkerung hatte dieser wirtschaftliche Zusammenbruch direkte Folgen.
Damals war das Gebiet um Tschernobyl, um den Reaktor, vor allem durch Leute bevölkert, die im Atomkraftwerk arbeiteten und einen relativ hohen Lebensstandard genossen. Nach dem Zusammenfall der Sowjetunion war es nicht einmal mehr denkbar, Leute aus Gebieten zu evakuieren, die man nach den damaligen und heutigen Kenntnissen hätte evakuieren müssen. Das heißt, es leben heute noch Tausende, ja Millionen in kontaminierten Gebieten und leiden unter den Folgen dieser Kontamination.
Für den Atomexperten von Greenpeace, Stefan Füglister, ist jedoch klar, dass viele Ukrainer auch heute noch die Loslösung von der damaligen Sowjetunion befürworten würden. Gerade die Katastrophe von Tschernobyl zeigte, dass ein Menschenleben in der alten Sowjetunion oft nicht viel bedeutete.
Davon zeugen halt auch diese 600.000 bis 800.000 Liquidatoren, die eingesetzt wurden, wahllos, ohne Kenntnis der Sachverhalte, die man einfach in diese verstrahlte Ruine zu wenigen Minuten Einsätzen hineingeschickt hat, bis sie eine Maximaldosis der Strahlung abbekommen haben, Maximaldosis auf das Jahr gerechnet. Und heute irgendwo auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion leben und gesundheitlich die Folgen tragen müssen, ohne dass sich jemand groß darum kümmert.
Sagt Stefan Füglister, Atomexperte für Greenpeace, der sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion selber ein Bild von der Situation in Tschernobyl gemacht hat. We'll be right back. Und damit sind wir am Ende von ZIPFM, das heute von Radio Dreieckland in Freiburg zusammengestellt wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Reimann. ZIPFM kommt morgen am Mittwoch dann aus Berlin. Bis dahin, tschüss und einen schönen Abend.